Hallo und herzlich willkommen im Darwin-Pod. Wir begleiten euch heute in den geplanten Weltuntergang. Und das mache ich natürlich nicht allein, denn ich habe wie immer dabei den Patrick. Hallo Patrick.
Hallo, ich bin extra auferstanden.
Ja, und wenn ihr wissen wollt, wovon wir besprechen heute für euch Staffel 3, Folge 8 laut IMDb, Folge 9 laut meiner DVD-Box und Folge 12 nach der deutschen Ausstrahlungsreihenfolge von Fernsehserien.de. Es geht um die Folge Der geplante Weltuntergang, Resurrection. Und das machen wir nicht allein, weil wenn wir dem Weltuntergang entgegenblicken, dann brauchen wir natürlich einen Experten für Vampire und Zombies. Also haben wir den Gregor dabei. Hallo Gregor.
Hallo, hallo. Dem Mann, dem es gelungen ist, die richtige Folge dann doch zu finden. Nee.
Ja. Sehr gut.
Das Schurmar schlägt um sich.
Das ist so ein Special Feature von Staffel 3.
Ist komisch, ne? Je kürzer die Staffel, desto schwieriger die Durchwahl. Ne?
Also ja. Alles seltsam an dieser Staffel. Definitiv.
Ja, ja. Ja, und der deutsche Titel spoilert die komplette Handlung. Mhm. Und der englische Titel bedeutet ja eigentlich Auferstehung, ja?
Mhm.
Und ich habe gemerkt, das ist sehr beliebt, ein Name für Death-Metal-Bands oder Hardrock-Blues-Bands. Und es gibt eine belgische Metalcore-Band sogar. Ich habe keine Ahnung, was Metalcore ist. Bestimmt irgendwas mit Heavy-Metal und noch was dazu.
Ja.
Und es gab sogar eine Fernsehserie 2014, die Resurrection hieß, ein Thriller 2022. Und das Dexter-Franchise wurde auch erweitert mit Dexter Resurrection. Und ich glaube, die hast du gesehen, Gregor, oder?
Ja, komplett durch und die ist sehr gut. Also ich bin eh so ein Dexter-Fan und eigentlich war alles gut von Dexter. Es gab auch mal ein paar Sachen, die, also ein paar Staffeln, die jetzt vielleicht nicht ganz so, aber nur, die waren nur ein bisschen schlechter als die davor und immer noch besser als 90% von anderen Sachen. Und das Dexter Resurrection, das ist die aktuelle Version der Serie, die ist sehr, sehr gut. Und es gab auch den Thriller mit hier von Russell McClay mit Christopher Lambert in Ende der 90er. Das war so ein 7-Spin, also ein bisschen, der war ein bisschen wie 7 halt, ne? Und der ist auch geil. Also Resurrection war immer so ein Titel. Ich glaube, den haben sie, wenn sie keine gute Idee haben, haben sie irgendwo immer Resurrection draufgepackt.
Ja, birgt offenbar für Qualität. Mal gucken, wie das jetzt mit dieser Folge ist. Ja, und Auferstehung ist ja auch so, ist ja ein biblisches Motiv. Und da haben wir wieder mal ein paar in der Folge. Also es kommt auch mal wieder aus Staffel 2 sozusagen.
Wann lief das Ganze? Am 6.12.95 auf NBC und in Deutschland am 12.01.97 auf RTL. Regie und Drehbuch sind alte Bekannte. Wir haben wieder Oscar El Cosco, den kennt Gregor schon von seiner letzten Folge Kriegerehre, Spindrift.
Da bezieht sie sich ja sogar zum Teil drauf, diese Folge. Ja. Faszinierenderweise, damit habe ich auch nicht gerechnet, ehrlich gesagt.
Ja, und Drehbuch haben ja auch wieder Lee Goldberg, William Rapkin zusammen mit Naureen Chakkar, also das gleiche Trio wie bei Jane of Command oder Smoke on the Water.
Mhm.
Und auch bei den Gaststars haben wir alte Bekannte, also Michael Costello, Secretary General McGaff, ist wie immer dabei. Mhm. Aber wir haben auch Jonathan Banks als Maximilian Scully, den wir aus Staffel 1 kennen, von der Folge Wählsong. Mhm. Und das ist ja auch ein sehr bekannter Schauspieler, weil er spielt ja Better Call Saul und Breaking Bad den Mike Ehrmantraut.
Mike Ehrmantraut. Ja, eine geile Figur, ein geiler Schauspieler. Wirklich.
Und auch für Hudson haben wir wieder was dabei, weil seine Ex-Freundin kommt nochmal. Patricia Charbonneau als Elaine Moss. Da habe ich mich auch gefreut, als dass sie nochmal kam.
Ja, so lauter Rückkehrer, ne?
Und ganze Smoke and the Water Bande dabei.
Ja, und auch die Television-Vorschau verrät uns ja auch so ein bisschen, was passieren wird schon. Patrick, jetzt kommt dein Einsatz.
Ja, ich lese sie gern vor. Erstmal schöne Grüße an Sarah Tamara an dieser Stelle.
Yeah.
Nachdem er seinen eigenen Tod nur vorgetäuscht hat, kehrt der radikale Umweltschützer Max Scully zurück. Hudson erhält den Befehl, ihn zu einer unterseeischen Kolonie zu begleiten.
Sehr aufs Intro bezogen, tatsächlich.
Ja.
ein radikaler Umweltschützer. Das war das Gefährlichste, was es in den 90er Jahren gegeben hat. Jetzt vielleicht wieder.
So, dass ich sage, können wir gleich in die Handlung eintauchen und dann sehen wir ja auch nochmal, was die Televisionenvorschau uns hier beschrieben hat. Also wir haben nochmal einen kompletten Rückschau auf Staffel 1 und Max Scully. Es wären die Originalszenen von damals, wie er diesen Walfänger angreift. Und da fand ich es ganz gut. Also sie haben das komplett so geschnitten, dass man Peter DeLuise, der ja hier den Deckwirt spielt, nicht im Bild vorkommt, sondern mal nur von hinten sprechen hört. Weil er war ja damals Crewmitglied auf dem Boot, ohne Maske.
Ja, und vorher sehen wir noch diese wirklich schön gemachte Szene, wo er da an den Walrippen am Strand nachdenklich vorbeigeht.
Es ist ja immer toll, so eine Figur nochmal wiederzubringen halt. Und er war schon auch mit einer der prägeren Gaststars in der ersten Staffel. Aber es ist halt gefühlt jetzt auch wirklich eine Menge Zeit vergangen halt, ne? Also, und ein Zeitsprung hat dazwischen gelegen fürs Publikum halt. Und deshalb, glaube ich, haben sie das ganz gut gewählt, dass man es nochmal darstellt. Ihm liegen Wale am Herzen und er schießt gerne auf Boote. Also, will lieber Walfänger treffen, was ja moralisch viel besser ist. Ich will es nur mal in Frage stellen. Und trifft halt dieses Traumschiff quasi, das Loveboat. Und ich finde, das haben sie eigentlich, da haben sie ihn ganz gut nochmal zusammengestellt. Also ein schöner Rückblick. Ist auch nicht lang, der nervt nicht, ne?
Genau, und wir erinnern uns noch kurz, das kommt in der Folge gar nicht vor, damals hat er es geschafft, sich irgendwie aus dem Torpedorohr des Siegers rauszuschießen und ist so dann entkommen.
Ja.
Auch eine der cooleren Flüchte, muss ich mal sagen.
Wenn dann nur so,
Ja, und jetzt sind wir 10 Jahre später und da sehen wir ihn direkt und er wird von O'Neill und Ford in einem Shuttle zu einem... Also eigentlich wird er, glaube ich, zur Sequest gefahren, aber erzählt noch was zu einem Riff, so an dem die da vorbeikommen. So
genau.
Ich das verstanden, ja.
Er ist mittlerweile in die nächste Stufe gegangen, ist jetzt Politiker geworden. Wie heißt das? Oceantopia irgendwie? Das,
Ökotopia oder Ökotopia.
Ökotopia, so nennt man das halt auch. Ne? Da ist er quasi der Chef, ne? Und hat deshalb so einen diplomatischen Status mittlerweile. Es sind halt 10 Jahre vergangen. Kann man so machen in der Zeit, ne?
Ja, und er erzählt jetzt auch noch, dass an diesem Riff, da wäre bis vor 5 Jahren hat er noch eine Algenart, eine Pyrophyta-Algenart gelebt. Die ist jetzt leider ausgerottet worden durch Minenarbeiten, glaube ich. Und das ist ziemlich blöd, weil sie hätte ein Heilmittel gegen Glaukom sein können. Da habe ich mal geguckt, was sind denn Pyrophyten? Und Pyrophyten sind Pflanzen, die an Feuereinwirkung besonders gut angepasst sind. Hm. Und da verstehe ich, dass das sehr selten ist unter Wasser.
Aber was wir ja auch sehen, dass ja Tim O'Neill total genervt ist. Der verdreht ja richtig die Augen und.
Ja, er sagt, es ist eigentlich ein Mörder. Es wird uns aber erzählt, ja, aber es ist nicht mehr so schlimm, weil die UEO ihn freigesprochen hat. Und die Begründung ist total super, weil er ja jetzt so einer Gemeinschaft vorsteht und man möchte nicht mit Verbrechern verhandeln. Deshalb hat man ihn freigesprochen. Also im Prinzip wird das so gesagt. Ja. Er steht jetzt mit diesem Ökotopia, ist er irgendwie der große Babu. Und die haben mit der UEO, jetzt sind die Teil der UEO oder haben gute diplomatische Beziehungen. Und weil man nicht mit Verbrechern verhandeln möchte, hat man ihn quasi jetzt nachträglich freigesprochen. Und somit hat man das moralische Problem ja quasi begnadigt halt. Ne? Was ich sehr bemerkenswert finde, diese Vorgehensweise.
Aber ja, ist Politik, ne? Also ja, ist Politik. Er hat was anzubieten, er hat dann diese Kolonie aufgebaut, die dann ja quasi, so wird das ja dargestellt, sehr ökologisch wenig invasiv da irgendwie ist und das wollen die natürlich irgendwie adaptieren. Genau, und die sind gerade der UEO beigetreten relativ.
Genau, da will man kein, da will man dann keinen Verbrecher haben. Ford macht dann ein etwas verkürztes Zitat und sagt, du weißt doch, wie es ist. Ein Mann ist, wenn jemand einen Person tötet, ist er ein Mörder. Tötet er Hunderte von, ist er ein Politiker. Und das ganze Zitat sagt dann, wenn er alle tötet, ist er ein Gott. Aber das sagt er nicht, so weit geht er nicht. Was aber eigentlich doch auf das Ende, so wie er sich ein bisschen sieht.
Ja.
Aber ich muss sagen, Tim hat total recht. Er sagt, eigentlich müssten wir den verhaften und jetzt ausliefern. Und ich meine, hallo, was ist mit den 300 Leuten auf dem Passagierschiff, die da mal eben so, nein, ist jetzt okay.
Ne? Na, wenn du dir überlegst, was sonst in einem Staatspräsidenten empfangen wird. Ne?
Ach, wisst ihr, was... Ihr werdet jetzt vielleicht lachen, aber ich musste an der Stelle an Odo denken, der mal irgendwann so diese sich rechtfertigen musste, warum er unter den Cardassianern für die Sicherheit zuständig war und dann so ein Monolog zwischen Recht ändert sich, aber Gerechtigkeit bleibt gleich oder irgendwie sowas in der Art. Ne? Also es gibt so eine gewisse moralische Basis, die halt da bleibt, egal welche Gesetze gerade herrschen. Und so, da konnte er sich so mit arrangieren, weil irgendwie Gerechtigkeit dann gleich bleibt und so. Ich musste irgendwie an den Odo-Monolog an der Stelle so ein bisschen denken. An der Stelle, weil ich finde, Tim hat schon total recht halt. Ne? Ford natürlich auf seine Art auch. Was soll er denn jetzt machen halt, ne?
Ja, ich kann es auch gut nachvollziehen.
ja, auf den nächsten Angriff warten. Ich glaube, für den der gute Jonathan Banks nur hinten stand, um zu zeigen, dass er sich auch ein bisschen mitschütteln kann, wenn das Schiff vermeintlich getroffen wird. Dachte ich mir, nirgendwo festgehalten, keinen zweiten Stuhl dabei. Was ist denn das für ein Arbeitsschutz?
Ja, der ist auch so ein bisschen creepy, ne? Der legt O'Neill dann auch so die Hand auf die Schulter und da hat er diesen Handschuh an und ja, das ist alles schon ein bisschen.
Jetzt fehlt nur noch die Augenklappe. Ja. Und gut, aber sie haben wenigstens in den 90ern treu geblieben. Das Sakko ist eine Nummer zu groß.
Und er hat seine Narben natürlich auch.
Ja, der hat die Narben, ja. Ja.
Aber ich finde, O'Neill gewinnt in jetzt langsam wieder mehr Tiefe. Also, das war schon in der letzten Folge, jetzt kommt es auch wieder. Mhm. Er bekommt wieder so ein bisschen mehr zu sagen und ein bisschen mehr Charakter. Das gefällt mir gut.
Genau, das ist auch nicht immer nur ein Konflikt mit Hudson. Mhm. So, ne? Sondern er hat eine eigene Meinung. Das ist schon mal ganz gut, ja.
Ja. Die werden aufgebracht im Prinzip, ne? Also sie werden beschossen, glaube ich, und dann stellt sich ja das andere U-Boot denen in den Weg halt.
Genau,
ne?
Noch so ein Shuttle.
Genau.
Aber alles cool, alles easy, die Sequest ist da und hat wieder ihren Enterhaken dabei und kann das alles ziemlich schnell beenden.
Ich finde das super, wo sie sagt, sie wollen mich doch nicht wirklich ausliefern. Keine Sorge, wir sind in Sensorreichweite, sagt er. Wenn wir in Sensorreichweite sind, da ist alles, ist so gut wie da. Es müssen sehr kurze Sensorreichweite sein, aber nee, es reicht ja. Und das Schiff wird mit dem Enterhaken an Bord der Sequest gebracht und dann sind Death Punk und sie, also Death Punk, warum? Warum haben die ersten beiden? Ich sag's mal ehrlich, diese Wachen, warum die beiden Wachen, die hinter ihr gehen, verstehe ich ja noch. Ja. Aber warum war denn Death Punk vor ihr, wenn sie da rausgeführt wird?
Ja, die werden ja auch mit abgeführt. Also müssen das ihre Lakaien sein oder so.
Ach, das sind ihre Lakaien. Okay, ich habe gedacht, das sind Wachler, das sind vier Soldaten der Sequest, habe ich gedacht.
Das sind Japaner wahrscheinlich.
Ah, und deshalb die, okay, das habe ich gerade.
Okay, also. So, wow, und das spielt ja überhaupt keine Rolle mehr, diese zwei Leute. Das fand ich irgendwie schön, dass sie da so lustige Helme aufgesetzt haben.
Weil jetzt kommt ja Elaine an Bord, ja. Das haben wir jetzt gar nicht gesagt.
Stimmt.
Also
stimmt,
der Angreifer, das angreifende Schiff, was irgendwie die Riesen-Sequest nicht gesehen hat, aber okay, ist Elaine, also Hudsons Ex, und sie ist ein Zivil, also sie ist nicht mehr Constable. Um nochmal den Rückgriff auf Odo zu haben, ja.
Richtig, schön, schön, schön. Ja.
Ja, und dann kommen wir auch schon dem Vorspann. Also der große Reveal ist, Elaine greift Scully an.
Ja, dachte ich, cool. Also
darf ich aber noch was ergänzen? Danach ist ja kurz die Szene, also Ford und Hudson nebeneinander stehen. Aber daneben stehen dann die beiden Typen mit den Helmen unter den Armen neben den beiden. Das sind Crew-Leute.
Okay.
Also wenn du dir das ansiehst nach dem Intro, stehen da zwei Typen, die diese braunen Uniform anhaben und diese Helme unterm Arm haben.
Aber die werden vorher abgeführt.
Aber das sind doch dieselben, oder? Also ich habe das dass sie da alleine ist in diesem Schiff. So habe ich das verstanden.
Würde auch mehr Sinn ergeben irgendwie.
Ja, und die beiden, und ich meine, also oder die haben zwei Typen, die einfach dieselben Helme tragen und die daneben stehen. Okay, vielleicht.
Schauen wir mal.
Ja.
Ist ja auch egal.
Ja, ist ja auch egal. Ich wollte nur meinen Death-Punk-Witz nochmal
loslassen. Die sind ja auch schon auffällig. Ja.
Genau, weil diese Helme einfach kein... Nee, verdammt, jetzt habe ich sie werden danach weggeführt. Die beiden stehen neben den beiden. Und dann siehst du, wenn Hudson die Treppe runtergeht, dass die beiden, dass noch eine dritte Wache hinter denen steht, mit dem Gewehr im Rücken. Ja. Und, aber warum hat man die beiden dann direkt neben den ersten Offizier, den Captain, gestellt mit ihren Helmen? Ich frage besser gar nicht.
Ja, und Hudson lässt jetzt erstmal Elaine ins Gefängnis bringen und zeigt aber auch Scully, was er von ihm hält. Also ist auch nicht wirklich begeistert, dass er jetzt da ist, und lässt deshalb Lucas, weil als Ensign hat man ja immer die tollen Jobs, ihn jetzt zu seinem Quartier begleiten. Also macht der Captain nicht selber, was wir ja sonst oft hatten, wenn jetzt hier hochrangige Gäste an Bord kommen.
Ja, schon, er gibt ihm auch nicht die Hand.
Nee.
Aber er macht noch einen Fehler, er genehmigt ihm noch eine Tour durchs Schiff. Da hätte er sich mal mit Pritchard austauschen sollen.
Ja, aber dann hat er auch noch irgendwie ein Einsehen oder ist einfach neugierig und möchte dann Elaine doch in seiner Kabine haben, weil er sie natürlich mal interviewen will, was denn hier eigentlich los ist. Und da ist nämlich jetzt der Reveal. Sie ist jetzt nicht mehr Constable, sondern hat sich quasi als Kopfgeldjägerin selbstständig gemacht und möchte einen Haftbefehl von Japan, das offensichtlich nicht zu OEO gehört, vollstrecken.
Mhm.
So, sie sagt dann, ja, ich arbeite hier für die japanische Botschaft oder beziehungsweise für das japanische Außenministerium, aber nee, sie ist ganz klar Kopfgeldjägerin und sie hat ja auch Kopfgeldjägerin-Klamotten an.
Ja, absolut, ja, also, absolut, ja, ja, klar.
Das ist auch so geil. Das ist so dieser typische 90er, 2000er Arbeitstitel. Mhm. Ich bin Berater für das Außenministerium. Mhm. Genau wie mal, ich bin Berater für das NYPD oder so. Dann kann ich da alles Mögliche machen. Ich
bin Chefautor dieser Serie. Hallo, Writer. Ja, ja. Sie hat doch so die Indiana Jones Relic Hunter Klamotte an. Halt, ja, ne? Also, und das ist ein fescher Halsband, fescher Halstuch. Ich fand es auch super, dass sie einfach da so, und na gut, die haben halt diesen Background und dass die beiden zusammen waren und zweimal, er sieht, das muss natürlich jetzt alles vermischt werden mit dem zweimal vorm Altar stehen gelassen und so. Da habe ich gedacht, da kommst du nicht gut weg bei Hudson.
Ne? Nee, kommt er nie, tatsächlich.
Aber wer geht denn zweimal mit dem also,
ja.
Das ist
schon wild, ja.
Ja, die haben ja dann auch das Streitgespräch mit den Verpflichtungen und Moral und dann kommt sie ihm ja wieder. Ne, du hast ja gar nichts zu sagen, weil er sie halt stehen lassen hat. Ja, also das holt ihn permanent wieder ein. Und und dann macht sie es ja auch so ein bisschen persönlich und dann rudert er ja zurück und sagt, naja, das nächste Mal musst du dann mit Konsequenzen rechnen, also lässt sie im Prinzip gehen.
Kaper versucht, der ist frei, aber jetzt darfst du auch wieder gehen, ne? Aber Def Punk bleibt hier.
Ja, sie wird ja auch wahrscheinlich so ein bisschen Diplomatenstatus dann jetzt haben, dadurch, dass Japan sie schützt, vielleicht ist es das, ne?
Ja, ja. Ne, sie begegnet ja dann draußen im Gang dann nochmal, ne, den guten Maximilian und so und ja.
Und er sagt auch also, Hallo Elaine, also man kennt sich mal wieder, ne?
Bis zur nächsten Entführung, genau. Wir sehen uns. Ne?
Und Scully hat aber auch seine Hausaufgaben gemacht, weil er weiß, dass Lukas die Datenbanken durchsucht hat und halt alles wissen wollte zu diesen Ökotopia.
Mhm.
Also da merkt man schon, dass er irgendwie auch ein Auge auf Lukas geworfen hat.
Ja, er lässt sich das ja von ihm auch zeigen, das ganze Schiff hier auch mit den Röhren, mit Darwin, ne, und er wird uns das ja nochmal erzählt, dass Bridger das wollte, dass der, wie wir in seinem Lebensraum, er in unserem Lebensraum sich halt mit den Röhren durch das ganze Schiff halt bewegen kann und genau in dem Moment schwimmt er Gott sei Dank auch vorbei, um das nochmal zu visualisieren halt, ne? Aber ist immer noch eine schöne Idee.
Ja, voll.
Mhm.
Und sie hat Bridger reich gemacht.
Ich brauche das alles nicht, er macht's gut. Ich glaube, dann ist die, Oliver Hudson muss ein Nicht-Beförderungsgespräch führen, glaube ich, ne?
Ja, also Elaine dockt ab und jetzt muss er sich wieder seinen normalen Sachen widmen. Und da diktiert er ja so einen Abschiedsbrief an Brodys Großeltern.
Auch schön, ne? Ja. Auch schön, eine Referenz darauf.
Auch ein bisschen spät.
Ja, aber ich glaube, das hat was mit dieser mit diesem Ausstrahlungsreihenfolge zu tun. Ich glaube, dass Oscar El Costo einfach am Set geblieben ist und die einfach durchgedreht haben hier nach, weißt du, irgendwie so. Ja, ja. Aber schön, dass es nochmal in den Rückgriff geht. Und da löst sich auch aus der letzten Folge, wo ich zu Gast sein durfte, meine Verwirrung auf, weil Piccolo hat ja auf seinem Schild dieses DSV, also ne, DSV 4600 draufstehen, wo mich auch diese Nummer letztes Mal so verwirrt hat.
Ja, die ist tatsächlich aber auch immer schon dabei. Also
ja, ja,
die ist nie irgendwo prominent mal verwendet worden, aber das steht da schon immer irgendwie so drauf.
Ich hab mich nur bei der Szene gewundert, wenn er da steht in diesem blauen Hemd und mit diesen Badges drauf, Sequest, das sieht echt schlecht drauf genäht aus. Also so wie ich, als ich mal ein Jahr mal versucht hatte, mich mit Kutten anzufreunden in den 90ern, wo ich dachte, du brauchst auch eine. Und genau so sehen die Dinger aus, wo ich kurz vorm Aufbügelmodell war. Weißt du, so in der Art sieht gerade das Sequest-Logo auf dem blauen Hemd aus, finde ich.
Weil Tony kommt ja jetzt zum Captain, weil er ja wissen will, was nun los ist. Weil wir haben ja schon erfahren, er hat ja immer fleißig gelernt fürs Offiziersexamen und hat dann jetzt auch die Prüfung gemacht und will halt jetzt die Ergebnisse wissen, weil Listen veröffentlicht wurden, wo dann die Leute draufstehen, die als nächstes befördert wurden.
Zum Lieutenant, ne? Ja.
Ja, zum Lieutenant. Aber leider ist da Tony nicht dabei.
Ja, aber er ist zwar enttäuscht, aber er bekommt zumindest eine Sonderaufgabe, Deckoffizier, und er darf irgendwie, oder er soll die Überreste von Brodys Besitz jetzt zusammenstellen, um sie zu katalogisieren und seinen Eltern, beziehungsweise der OEO zur Verfügung zu stellen, damit sie das seinen Eltern oder verwandten Angehörigen, der Mutter wahrscheinlich nicht, zur Verfügung stellen kann.
Der Mutter vermutlich nicht. Nee.
Das weiß man nicht.
Ganz kurz, ich werde nicht viel dazu sagen, weil ich es nicht verstanden habe. Im Englischen wird es zum Warrant Officer. Das ist so ganz grob ein Rang zwischen Unteroffizieren und Oberoffizieren, aber auch nicht so ganz. Und ich werde einen Link in die Shownotes packen, wo ein ganz langer Wikipedia-Artikel drin ist, der erklärt, was Warrant Officers in den unterschiedlichsten marinen und militärischen Einheiten sein können. Das könnt ihr euch gerne durchlesen. Aber es ist jetzt quasi so die einzige Möglichkeit, die Hudson jetzt auch hat, ihm quasi eine Beförderung zu geben, die aber nicht so richtig eine Beförderung ist, aber ein bisschen schon.
Ja, es ist eine Aufgabe im Prinzip. Das ist, weiß nicht, so wie wenn du der Coolness-Beauftragte bist.
Nicht diesen Artikel.
Naja, okay, das aber ist also, echt haarig. Hier sagt er, gut, in Deutschland sagt er dieses Deckoffizier-Ding, aber ja, nee, aber es wirkt so ein bisschen wie wenn du Coolness-Beauftragter bist oder Pop-Beauftragter oder irgendwie sowas. So ein Ding, dass du irgendwo doch so, dass du dir noch was auf die Visitenkarte schreiben kannst, aber niemand so ernsthaft dich treten muss, wenn du nicht mehr da bist. Und das Amt wird nach dir auch nie wieder besetzt. Gut, ganz so ist es nicht, aber es wirkt ein bisschen so. Dass er ihn das aber für Brody machen lässt,
finde ich gut.
Finde ich ganz schön, ehrlich gesagt.
Ist auch überhaupt cool, dass sie das nicht einfach so haben fallen lassen. Also hätte man ja auch machen können.
Hm? Genau.
Ja. Scullys Tour führt ihn jetzt auf die Brücke.
Genau. Und mit dem Besten. Mit dem Lifehack.
Genau. Und da gibt es dann auch wieder hier Streiterei. Ne? Alle finden Scully irgendwie doof. Und er rechtfertigt sich so ein bisschen. Aber letztlich geht es Scully nur darum, ein Device genau an den einen Ort hinhalten und dranpacken zu können, an dem man offenbar alle Daten aus der Sequest in einer Minute runterladen kann.
Ja, es ist ohne Schnittstelle. Es reicht einfach nur auf der Außenseite befestigt zu werden mit so einer Mini-CD drauf, ne? Und so ein bisschen piepen und, piepen tut's nicht, blinken tut es. Er nimmt's auch, ich war froh, dass er es wieder mitnimmt, weil ich hatte einen Moment lang befürchtet, das Ding bleibt jetzt den Rest der Folge an der Stelle hängen und keiner merkt es, weil es so prominent unter diesem Panel ist. Das ist ja eigentlich der Platz des ersten Offiziers, ne? Wo sie drauf sitzt halt, ne?
Genau, er sitzt gerade Henderson bei Ford, hat er gerade zu tun.
Der ist Ford, genau. Aber ich auch, es muss kein Anschluss, das Ding muss einfach nur, ich habe mich gefragt, wie nah muss es dran sein? Muss es die Konsole fühlen oder reicht schon die unmittelbare Nähe? Aber es sei typische 90er Jahre.
Und ich meine, man sieht es, ne? Also das ist ja das Wichtige, man sieht, dass er da was tut. Aber ich musste auch so ein bisschen grinsen, als
ich das gesehen habe. Ich habe erst gedacht, das ist ja auch, eigentlich saugen sie da ja nur Codes und Daten ab, im Prinzip halt, ne, die sie dann brauchen. Ne? Das ist so wie Geordi den Visor irgendwie, ne? Schildfrequenz 417, weiß ich, ne? Genau so ist es. Eigentlich, das war noch ein bisschen dümmer im Nachhinein.
Aber er macht es ja sehr clever, weil er lenkt ja Henderson damit ab, dass er hier so versucht, sie anzufassen, anzutatschen irgendwie, und sie wehrt ihn ja ab und ist ja dadurch abgelenkt, und dadurch kann er da unten diesen Sensor ranpacken.
Und Tim dreht sich nicht um, sonst hätte er genau drauf geguckt. Ne? Was blinkt denn da? Dass das Ding blinkt. Ja, dass das Ding blinkt, ist halt doof eigentlich.
Das ist Bluetooth.
Ja, wie nah muss es? Es muss es fühlen. Es muss diese Konsole fühlen, sonst geht's nicht.
Ja, und dann befragt ja Hudson auch nochmal Lukas zu Scully, was er von ihm hält, ob er ihm verzeihen kann und wie er denn nun dieses Ökotopia findet. Und da sagt er, ja, das ist ganz spannend, aber der Typ ist komisch. Und da ja Lukas immer alles bewerten soll, also nicht nur Züge, sondern jetzt auch neue Kolonien, hat er jetzt eine Woche nach Ökotopia geschickt, um sich das Ganze mal in Ruhe anzuschauen.
Nett von Hudson.
Also, ja, total.
Kann ich auch sagen, ja, Woche Urlaub, cool. Ja.
Ja, und dann sehen wir das Ökotopia auch, und das ist ein Park und eine Orangenplantage in Florida.
Aber irgendwie nett, so mit dieser mit diesen Außenaufnahmen. Ich würde auch diesen Walk, den die erst machen, an diesem kleinen Fluss vorbei mit dem dichten Wald, der überhaupt nicht dazu passt, zu der Planetage, in der sie dann eine Sekunde später stehen und wo dann so Äpfel gepflückt werden. Und
ja, Orangen,
so.
Also, aber Orangen.
Ja, genau, Orangen, stimmt. Da wird aber darüber geredet, dass halt, ne, dass die Menschheit sich zu sehr entfernt hat, ne, und überall wird jetzt irgendwie, kann jetzt Essen generiert werden oder wird irgendwie gezüchtet und jemand hat gar keinen Bezug mehr zu seinem Essen und die Leute sehen Apfel und wissen gar nicht, dass es vom Baum kommt und so. Und wie war das? Handle lokal, denke global oder irgendwie so. Und das man muss wieder zurückkommen und die Zukunft liegt nicht in irgendwelchen Megacities, sondern in kleinen Gemeinden im Prinzip. Ne? So erzählt er es ja da. Ne? Ich war aber abgelenkt von den ganzen Latzhosen, die ich da gesehen habe und dachte, ach Mensch, aber ich fand es schon bemerkenswert, diese Außenaufnahme. Also das, ne?
Ich fand es diesmal cool, dass sie auch wirklich so zeigen, dass in der in der Decke der Kolonie da irgendwie so eine Art Sonne ist, die simuliert ist und so. Da konnte ich das viel besser kaufen, dass da halt unter freiem Himmel gedreht wurde. Das fand ich sehr, sehr schön gemacht.
Und sie sprechen es ja auch diesmal an, dass ja Lukas sagt, naja, das mit der Sonne habt ihr ja diesmal richtig gut hingekriegt.
Ja. Aber der Shot war ganz okay. Also klar, typische 90er-Jahre-Effekte, aber ich fand, das war irgendwie ganz cool.
War echt gut.
Ja, es ist eine schöne Szene. Auch, dass halt Maximilian sich offensichtlich versucht immer noch zu erklären. So ein bisschen wirkt er so, als will er wirklich so eine kleine Absolution von ihm haben. Ne? Er sagt ja auch noch, er hört immer noch die Schreie der 300 Leute auf dem Schiff und pipapo. Und ne? Ja, damit muss er aber klarkommen. Ne?
Und er kriegt die Absolution auch nicht. Also,
er kriegt
nicht. Lukas bleibt die ganze Zeit ziemlich auf Distanz. Ja.
Also er findet die Sache gut. Das ist halt dieses Zweckheilig-die-Mittel-Prinzip halt so ein bisschen. Aber es kann ja, das ist wieder Kunst und Künstler trennen und so, weißt du? So ein bisschen halt, ne? Ja. Auf jeden Fall, ich glaube, dann an der Sequest sind wir ja bei Schwitze-Tim. Und ich habe mich wirklich gefragt, warum der in allen Szenen jetzt so mega ölt. Weil ich habe erst gedacht, ist schon irgendwas mit dem Atmosphärensystem und so, ist aber noch nicht. Aber es ist ein bisschen merkwürdig, weil man sieht es total, dass er voll ölt.
Ja, das hat er ja öfter tatsächlich. Ne?
Aber also, was ist denn da los bei ihm, mein Gott?
Nicht. Vielleicht ist es bei ihm am Platz sehr warm.
Wärmsten Platz? Oh, ist er auf einem heißen Stuhl, meinst du?
Ja, genau. Sitzheizung ist.
Ich fand es so bemerkenswert. Das wäre eigentlich die Szene, wo man sagt, oh mein Gott, die Temperaturen sind schon, die Borg würden sich hier wohlfühlen. 38,4 Grad oder irgendwie sowas.
Was natürlich sein könnte, ist, dass er ein bisschen geschockt ist wegen der Nachricht, die er erhalten hat, denn es gibt ein Strahlungsleck bei Freedom Point. Und Freedom Point ist, ich glaube, das erfahren wir erst ein bisschen später, ist quasi das Endlager für den weltweiten Nuklearabfall.
Ja, genau.
So habe ich das verstanden.
Ja, das haben wir ja auch schon mal gesehen. Da hat doch hier Prodi, da haben sie doch die Nuklearsprengköpfe gegen dieses andere Zeug getauscht, wo der eine dann süchtig danach war. Und die sind jetzt alle da in so einen riesengroßen Quader reingekommen, so einen Kasten unter Wasser.
Ja, nachher sieht man auch noch, da ist ja so ein Stein davor, wo dann draufsteht, wo man ist, und der ist in 5 Sprachen beschriftet und so. Mhm. Also das
nicht in Deutsch.
Nicht in Deutsch. Wir haben ja Atomausstieg auch jetzt schon gemacht.
Ja. Ja, aber da erfahren wir auch, dass die UEO der Welt versprochen hat, 2009. Müsst euch keine Sorgen machen. Ja. Das hält. Mhm. Nee, so stelle ich mir das vor. Das hält.
Ich finde, die Folge hat total aktuelle Bezüge.
Total. Das
kann man gar nicht anders sagen. Ja.
Ja.
Mhm. Ja, und sie lassen ja jetzt Lukas zurück. Also der bleibt auf der Kolonie und sie fahren jetzt dahin. Wir kommen jetzt den Auftrag, da zu gucken, was da los ist.
Und wir bleiben bei der Station tatsächlich, denn jetzt kommt so ein Düngemitteltransport nach Ökotopia. Und natürlich ist Elaine an Bord und sie hat sich ganz toll getarnt.
Ja.
Mit einer
Mütze. Genau. Mehr nicht. Sie hat sogar das Heiztuch hat sie abgenommen.
Genau,
weißt du, so.
Ja. Und kommt dann so an Bord sagt man glaube ich nicht, ne, kommt auf die Station und dann gibt es auch noch so eine Szene, wo sie dann sieht, dass so Arbeiter oder Leute, die vielleicht auch irgendwie gerade angedockt haben, die werden mit so Geigerzählern irgendwie gescannt und auf Strahlung untersucht. Und da wird sie auch ganz schnell noch von so einer Frau so abgelenkt, so ja, hallo, guck da nicht hin, geh mal woanders hin. Und dann geht sie auch woanders hin, nämlich in irgendwie eine Seitengasse und baut sich eine Waffe zusammen und klettert eine gelbe Leiter hoch.
Ja, das ist diese Ortskenntnis Maes. Wirklich. Ich fand's super. Ich fand das alles super. Die beste Kleidung der Welt. Ja. Das Zusammenstecken der Waffe. Und das muss hier die Leiter nach oben sein. Das kann hier nur die Leiter. Obwohl, ich bei sowas, man weiß ja, das Budget ist jetzt auch schon deutlich reduzierter. Aber immerhin haben sie diese Kulissen noch gebaut halt, ne?
Ja, und jetzt kommt eine Szene, wo Lukas gar nicht so gut aussieht, weil er versucht ja da Orangen zu pflücken, was ihm nur mäßig gelingt. Und die Dinger, die er runterholt, die sind noch grün. Also,
Ja.
Genau.
Mit diesem Metten.
Ja, 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 ja. Aber auch mit diesem Ding, das haben wir doch alle mal gemacht. Der Obstpflücker, ne?
Ja, ja, ja.
Der Obstpflücker, wo er auch noch eine kleine Einweisung bekommt, wie er das machen muss und so halt, ne? Von Scully so im Vorbeigehen und so. Dann muss das so. Finde ich aber schön, dass er ihn da so ein bisschen mitarbeiten lässt und so halt, ne? Scully hat ja was anderes zu tun. Der muss ja nur um eine Ecke gehen, um dann instant wieder entführt zu werden.
Genau, das war nicht so geil. Da ist nämlich, jetzt wissen wir, warum sie die Leiter da hochgeklettert ist. Da ist nämlich so ein, steht mitten im Rasen, steht so ein Riesenendrohr.
Ja, ja, genau.
Und zwar wie bei Super Mario. So.
Genau.
Und
genau.
Sie hat auch noch diese Mütze auf. Und ich musste sowas denken.
Ey, der Effekt wäre wirklich, der Soundeffekt wäre wirklich so. Ja. Weil es sieht wirklich so aus. Es sieht echt aus, als haben die diesen grünen Endausstieg da einfach hingestellt, was auch so gewesen sein wird.
Ja.
Ne? Und sie steigt da aus mit dieser Mütze und macht dann die zwei Schritte hinter Scully, der es nicht merkt, und drückt ihm dann die Pistole in den Rücken halt. Ne? Das sieht Lukas und sagt, gut, dass ich meinen Erntepflücker dabei habe. Ne? Mit dem schleiche ich mich an und entwaffne sie, was ihm auch gelingt.
Ja.
Kurz zur Entführung aller Zeiten. Sie ist der beste Kopfgeldjäger aller Zeiten, auf jeden Fall.
Auf keinen Fall.
Sie ist wie ein Predator.
Also sie ist jetzt innerhalb von 5 Minuten schon zweimal gescheitert.
Ja, aber ich finde es super, dass er hier einfach, sie hat, also genauso wie Scully sie nicht gesehen hat, dass sie 2 Meter neben ihm aus diesem Rohr rauskommt, hat sie auch nicht gesehen, dass Lukas mit diesem 2 Meter, also mit diesem Stock auf sie zukommt und ihr einfach die Waffe aus der Hand schlägt. Also, es ist so ein bisschen, okay.
Ja, der wird schon so ein bisschen Kampftraining jetzt gehabt haben als Ensigns.
Genau, ja, ja,
ja.
Und dann erst erkennt Lukas, dass sie es ist übrigens.
Stimmt.
Ne? Ja, weil er vorher, weil die Mütze.
Ja, genau, ja, ist ja klar.
Wenn die Mütze, ne? Entflimmern sie ihr Gesicht.
Jetzt wird es ein bisschen schwierig für mich, weil die Sequest rast ja jetzt nach Freedom Point, gefährdet dabei den Antrieb, erfahren wir noch. Dann ruft Scully Hudson an. Sagt, ich habe hier so eine Elaine. Und da sagt er, naja, warte, ich komm, nehm das Shuttle und hol sie ab. Und dann fährt er ja mit dem Shuttle zur Kolonie. Ja, also ja. Waren sie ja doch noch nicht so weit weg, obwohl sie ja mit super Geschwindigkeit da nach Friedenpolt gefahren sind.
Und es passt auch nicht, wie schnell sie wieder zurückkommen zu dem Ding. Das muss ja eine Entfernung sein. Witzig fand ich aber, wo Ford ihm anbietet, dass er zurückfährt und sie abholt und er sagt, nee, anscheinend ist das mein Schicksal, bis das der Tod uns scheidet. Das fand ich einen ganz witzigen Spruch. Aber es passt nicht zu dem, hey, wir fliegen hier über Warp 6 oder irgendwie so und die Maschinen, Scotty, wie sieht das im Maschinenraum aus? Ich weiß nicht, wie lange ich die Gedanken noch zusammenhalten kann, Captain. Ne? Passt nicht so ganz zu dem Shuttle halt, ne, und dem Zurückfliegen. Schwimmen.
Genau. Er fährt auch zurück, stellt Elaine unter OEO-Adress. Scully will sie aber nicht mehr anzeigen. Er nimmt sie aber trotzdem mit und fährt wieder weg.
Ja, und dann erfahren wir ja noch, dass Scully auch ein Ex-Liebhaber von Elaine war.
Aber das hat doch Scully gewusst, dass Hudson das auch war, oder? Deshalb sagt er das doch, oder?
Ja, ja, aber Hudson wusste noch nicht, dass Scully da vorher auch mal mit ihr liiert war.
Aber ich muss sagen, ich fand diesen Move super, wo er sagt, ich möchte übrigens keine Anzeige gegen sie erstatten. Anscheinend hat sie ein Problem damit, von ihren Ex-Partnern lassen zu können. Bam, bam, bam. Die ist schon Golddigger, so ein bisschen, kann das sein? Sind das immer die Captains-Typen, die dir...
Die gerät immer an die falschen Typen.
Die wohl auch was mit Bridger hatte bestimmt.
Früher mal, ja. 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 Aber zwischendurch, neben diesem Knaller, kriegen wir noch einen nächsten Knaller präsentiert, nämlich Piccolo. Ne? Der ist ja in Brodys Quartier und neben dem Tasha-Ja-Gedächtnis-Hologramm gibt es noch ein anderes Hologramm, was ja gut der guten... wie heißt die nochmal?
Loni, Mensch, also Henderson.
Henderson. Genau, er hat ja etwas zu zeigen, was er gefunden hat bei Brody. Und da ist eine Hologrammnachricht, wo eine Ex-Freundin quasi sagt, Mensch, war schön damals, ich bin auch gar nicht sauer, dass du damals einfach so weggegangen bist und so mit dem Zeitsprung, das wusste ich ja nicht, du weißt ja, Kesera, Sera, hat einen schönen Sommer. Ach übrigens, hier, ich komme mal ins Hologramm, Schatz, hier, das ist übrigens dein 10-jähriger Sohn. Ey, aber ich will von dir kein Geld, aber hey, vielleicht hast du ein bisschen mal in der Nähe und willst du ihn mal kennenlernen, ne? Wuschelt ihm so durchs Haar und so.
Ja.
Bam, 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 neben diesem geilen Telco-Stern, der daneben steht. Ne?
Ja, das ist schon bitter, ne?
Ja, ja, ja. Brody hat einen Sohn, von dem er offensichtlich wusste. Und die Ex-Freundin hat sich per Hologramm zugeschaltet.
Und er hat es aber niemandem gesagt. Also da ist ja, da sind ja jetzt Toni enttäuscht, ja, weil er dachte, wir waren ja hier super Freunde. Warum hat er niemandem was, warum hat er mir nichts erzählt? Und dann kommt er raus, er hat ja auch Henderson nichts erzählt. Also keiner wusste, dass Brody Vater ist.
Ja gut, er hätte die Nachricht natürlich auch irgendwie 2 Tage vor seinem Ableben irgendwie kriegen können. Ne?
Oder da war noch eine ungelesene Nachricht ja, drauf.
Oder so.
Ne? Also das wollte ich, ach, die hole ich mir nachher an. Ich guck mal kurz Henderson befreien. Ne? Kann ja auch gewesen sein. Letztendlich habe ich einen Moment lang befürchtet, oh Gott, jetzt doch nicht wieder dieses Rope mit die Frau, die dem Mann, dass sie nichts von dem Kind erzählt hat und so. Aber das könnte zeitlich mit diesen 10 Jahren ja auch wirklich so sein, ja, dass es, dass das Kind wirklich und das alles in seiner Abwesenheit passiert ist. Deshalb ist das in der Stelle auch dafür nochmal irgendwie verständlich oder okay, finde ich. Und da geht es ja wirklich nur darum, dass seine Freunde nichts davon wussten.
Ich habe mich dann noch gefragt, wenn der kleine Jim irgendwann mal fragt, Mama, wo komme ich eigentlich her? Mhm. Da muss die Mama ja die verrückteste Story erzählen.
Ja,
und aber, die es so gibt.
Ja, aber schlimmer wird es erst, wenn er sagt, dann habe ich ja nur noch Oma. Dann wird es richtig, dann erklärst du es ihm, Patrick. Genau. Dann erklärst du es dem kleinen Jungen.
Ja. Aber irgendwie wild, dass diese Geschichte immer wieder irgendwie rauskommt und jetzt hat er auch noch einen Sohn.
Ja, aber dass sie diesen Rückgriff machen und dann eigentlich so weitreichend und das ist ja, es wird ja am Ende nur dafür verwendet, da kommen wir ja noch dazu, aber dass man sich so ein bisschen öffnet und dass man nicht unter, wenn man zusammenarbeitet und Freunde, ich meine, zusammenarbeiten heißt ja nicht gleich Freunde sein, das wird uns in solchen Serien ja immer assoziiert, dass die dann alle wie eine Familie sind, aber wie sagte Piccolo, er möchte halt nicht als Fremder gehen. Und so halt, ne? Nur dafür ist das ja gut, diese Szene. Trotzdem bemerkenswert, dass sie diesen Brody-Rückgriff hier schon hier noch gemacht haben.
Finde ich sogar clever.
Ja, finde ich auch.
Also find ich echt clever, das so zu nutzen. Hat mir eigentlich ganz gut gefallen, ja. Und ich mochte auch diese Hologramm-Geschichte
ja,
total. Absolut. Also das hat so ein bisschen Science-Fiction-Element und so. Mhm. Fand ich gut.
Und wir hatten ja, also Pritchard hatte ja immer hier sein Therapie-Hologramm oder den alten Professor. Also das war ja auch nochmal ein schöner Rückgriff auf Staffel 1.
Genau.
Und Hudson Paganini, ne?
Ja, und denk mal dran, als Lukas hier Pritchards Frau nochmal angenehm hat. Ja. Oh, gerade auf Kuschelkurs mit
Westfalen. Das war ganz creepy, ne?
Ja. Wir hatten ja schon.
Hallo Nathan! Oh, jetzt geht hier gar nichts mehr, Doktor. Mhm. Jetzt, Dr. Westphalen, jetzt haben Sie vielleicht noch mal ein Mittelchen irgendwie, jetzt passiert hier gar nichts mehr, befürchte ich. Ja, das ist trotzdem da eine ganz schöne Szene. Ich fand auch die Ankunft des Sequest bei diesem Atomlager super mit dem Whiskers, der mit dem Licht, also mit den Scheinwerfern noch über dieses Welcome-Schild in verschiedenen Sprachen, über die, was Patrick vorhin erwähnte, drüber slidet quasi bei der Ankunft. Das fand ich einen tollen Effekt, ehrlich gesagt.
Ja, das ist aber auch nur wieder ein Shot und dann geht's wieder zurück zu Scully. Und jetzt beginnt sein fieser Masterplan. Denn er nimmt jetzt die Minidisc aus dem Gerät und schiebt die Minidisc in einen Minidisc-Laser. Und jetzt kann er, beziehungsweise so ein Helferlein, das er da hat, kann jetzt Kontrolle über die Sequest übernehmen. Er klickt sich da rein und macht direkt, ich mach das aus, ich mach das aus, ich mach das aus, ich mach die ganze Sequest aus. So.
Genau.
Ja, wir haben ja keine Kommunikation nicht mehr, wir haben keinen Speicher nicht mehr. Die Lebenserhaltung setzt da auch gleich außer Gefecht. Also richtig böse, ja.
Mhm. Aber die Energie braucht er für die Waffen, ne?
Ja, das wissen wir jetzt noch nicht, aber klar, genau. Das
aber ist okay, Plan, aber ja. Da, im Prinzip hat er mit diesem Ding sowas wie die Kommandocodes ausgelesen, im Prinzip, ne?
Ja. Hatten wir auch schon mal da als...
Ja, mit der Volksarmee-Folge, mit, ja. Genau. Haben sie immer noch nicht geändert.
Haben sie immer noch nicht gefixt, ja. Da
mein Passwort ist, unser Passwort ist 1A, 2B, 3C. Vielleicht sollten wir es nochmal drüber... Lass es lang! Ne?
Ja, blöd.
Blöd? Das wäre geil, wenn Ford gesagt hat, ja, ist jetzt aber blöd. Ja, komm, das wäre wirklich witzig in der Situation. Muss man das jetzt mal blöd, ist aber ungünstig. Ne?
Ja, und jetzt Hudson und Elaine, jetzt kommen erstmal noch zu denen, die reisen ja mit dem Shuttle zurück. Er nimmt ja noch die Waffe ab.
Mhm.
Und Schuhwaffe. Aber sie sagt, egal was ist, ich werde mir diesen Typen schnappen, ich werde ihn zur Strecke bringen und dann erfahren wir noch, woher sie sich kennen, weil sie waren früher beide bei den grünen Brigaden, also nicht bei der roten Brigade.
Das ist geil. Ja.
Und Scully wollte damals irgendwelche Chemie-CEOs von irgendwelchen Fabriken umbringen und das ging ja dann zu weit und da ist sie gegangen und sie glaubt halt nicht, dass der sich irgendwie geändert hat, dass er geläutert wurde, sondern sie ist immer noch der Meinung, der ist noch dieser Typ von damals, der knallhart Leute umbringt.
Ja, und damit betont sie auch nochmal, sie war sehr jung damals, ne?
Ja.
Und das ist ja da auch so ein Klassiker, wenn sich da irgendwie so der Chef der Brigade, egal für welche hehren Ziele man sich einsetzt, die holen sich ja auch gerne mal irgendwelche jungen Gefolgsleute und natürlich verliebt man sich dann und solche Sachen.
Ich habe mir aufgeschrieben, Idealismus meets Sex.
Ja, genau.
Ja.
Und ich glaube, das war eine einseitige Beziehung.
Ja, ich glaube auch, ja. Auf jeden Fall keine gute.
Nee.
Ne? Hudson sagt ja, wir sind auf dem Weg. Die Sequest ist da in diesem Atomendlager, weil da gibt es irgendwie also Strahlungswerte, also ne, dieses, da wäre was halt nicht in Ordnung. Deshalb ist die Sequest da und deshalb sind die jetzt auf dem Weg dahin zurück. Warum sie nicht warten, bis sie abgeholt werden, wenn das so eine weite Entfernung ist, dass die Sequest mit vollem Vollgas ist einfach der Story bedingt. Und da sagt sie aber, Moment mal, hä, atomare Werte und so, das kann auch kein Zufall sein. Ich habe doch die Geigerzählertruppe in der Kolonie unten gesehen, wo mich die gute Dame abgedrängt hat. Und ich glaube nicht an solche Zufälle. Und du glaubst auch nicht an solche Zufälle. Und dann ist so dieser Kamerashot auf Hudson.
Ja, das kommt ein bisschen später.
War trotzdem toll.
Das ist super.
Genau.
Weil zwischendurch kommt jetzt etwas und das möchte ich betonen. Es geht an Bord des Sequest weiter bergab. Der Fusionskern kann nicht mehr stabilisiert werden. Und wir sehen den Fusionskern im Maschinenraum. Wir sehen den Maschinenraum der Sequest.
Verdammt. Zum ersten Mal.
Ja, zum allerersten Mal. Das habe ich mir nämlich, tatsächlich als Frage an euch aufgeschrieben, ob wir dieses Set schon mal gesehen haben vorher.
Nein, und das ist ein Warp-Antrieb.
Ja, aber wirklich, also auch so mit Hitchcock und so in der ersten Staffel, wir haben nie diesen Maschinen. Das kam ja auch komplett unbekannt vor irgendwie. Na? Und es ist ein Warp-Antrieb. Es ist der Voyager-Warp-Antrieb.
Aber das passt ja auch zu dem, wo hier Henderson dieses Fluchtmanöver gemacht hat. Das war ja hier so, wo sie weggeworbt hat.
Ich fand auch das super, dass auf dem Schild draufsteht Danger Magnetfeld. Ja. Don't touch it. Ne? Aber geil, dass sie sich da das Set gebaut, dass sie sich jetzt ein Set gegönnt haben dafür, noch für den Maschinenraum. Eigentlich unglaublich, dass sie das bisher nie gemacht haben, ne?
Ja, total. Also ich habe mich auch immer gewundert, dass da nie irgendwie, also die haben ja für eine Folge eine Küche gebaut. Also warum haben die keinen Maschinenraum gebaut? Aber jetzt sehen wir ihn tatsächlich zum ersten Mal. Problem ist jetzt, die Laser haben sich aktiviert und beschießen das Nuklearlager.
Mhm.
Ist auch blöd.
Das ist total doof.
Das ist echt blöd. Das ist jetzt wirklich ein Problem. Und der Plan ist halt irgendwie, ne, Schutzmantel soll durchbrochen werden, bis zum Plutonium runterfräsen.
Mhm.
Und gibt's halt eine riesen Nuklearexplosion, nuklearer Winter, alle Menschheit ausgerottet außer Ökotopia. Und das ist Scullys teuflischer Masterplan.
Ja, so ein James Bond 60er Jahre Spectre-Plan. Oder wie Cisco in dieser unser Mann Begier-Folge, mit dem diese Explosion werden alle Vulkane der Erde werden sie zum Ausbruch bringen. So wie so ein richtig. Also es fehlte nur noch, dass er sich jetzt die Augenklappe aufsetzt.
Ja. Zigarre im Mund noch.
Ne? So ein richtig evil Bösewicht-Plan der 60er.
Und Henderson hat ja jetzt voll zu kämpfen, da irgendwie den Fusionskern zu stabilisieren. Und dann kommt sie ja auf die Idee, die Maglev anzuzapfen, die Energie, weil die eigenständig ist, um den Reaktor irgendwie zu stabilisieren. Und das gelingt ihr auch so teilweise. Und dann kommt ja Fredericks, damit sie auch was in der Folge zu sagen hat, noch auf die gute Idee. Na, wir könnten uns doch selbst zerstören. Und da sagt dann Ford, nicht ganz so gut hier in der Nähe von diesen ganzen Raketen, dann könnten wir auch eine Nuklearexplosion auslösen. Also es wird sehr schwierig.
Genau. Henderson aber sehr kompetent, diese Folge.
Ja, aber wenig zu tun. Sehr, sehr wenig zu tun. Ja.
Was ich mich noch gefragt habe, warum machen wir nicht den Checks? Eject the Warp Core. Kann man das Ding nicht irgendwie abkoppeln? Rauswerfen.
Ja, der Auswurfknopf meinst du?
Ja, ne? Der Auswurfknopf.
Ich glaube, es ist was anderes, so ein Ding ins All zu schießen, als ins Meer. ja. Von dem man auch sehr abhängig ist.
Ja, und man ist nicht wirklich, und das treibt, überleg mal, das treibt dann so 3 Meter unter dir und wird dann wieder durch die Strömung zurück. Genau. Ich meine, du kannst ja nicht so viel Abstand dazwischen kriegen. Was mich ein bisschen irritiert hat, war, es wird ja auch immer wärmer und die Luft wird immer knapper und dann sehen wir ja nur noch Dagwood, der dann irgendwie einmal so eine Szene hat, wie er auf die Brücke jumpt und dann fort so ein Sprechgerät, so ein Mikrofon gibt, wo ich mich gefragt habe, warum? Also warum er jetzt angelaufen kommt, um ihn so ein Mikrofon, ist nur, damit man ihn gesehen hat und so. Ich war aber abgelenkt, weil er im Hintergrund die ganzen Statisten angefangen haben, kurze Hosen zu tragen. Das ist wirklich so. Ich habe nur gedacht, vielleicht, okay, weil so symbolisieren, es ist warm geworden. Das bedeutet ja auch, die haben sich alle nochmal schnell umgezogen. Ja, aber okay. Ne?
Ja, das ist wie immer so, wenn die Lebenserhaltung kaputt geht, dann wird es auf der Sequest warm.
Es wird immer assoziiert damit, ja. So ein bisschen Schwitze und also Tim hat ja schon angefangen damit und dann,
ja. Das hatten wir ja auch beim Regulator. Da gab es ja auch Energieausfälle, weil so ein Teil gefehlt hat und dann haben ja auch alle geschwitzt ohne Ende.
Ja.
Okay, aber Henderson Plan geht teilweise auf, weil durch die Umleitung hat jetzt Scully ein Problem. Die Laserattacke geht nicht so schnell genug voran, wie er es gehofft hatte.
Und sein namenloser Helfer hat ihm Mist erzählt und der hat ihm gesagt, ey, brauchst mir nur die Codes besorgen, dann kann ich alles machen, was wir wollen. Und jetzt stellt sich raus, kann er doch nicht. Ne? Kann er doch nicht. Da hat ihm ein bisschen viel versprochen im Bewerbungsgespräch.
Ja, Scully sagt auch, reparieren Sie den Fusionsreaktor.
Und dann, meinen Sie vielleicht, Sie kriegen es an der Stelle hin, doch mal einen Knopf zu drücken? Ne? Übrigens, wenn man dann Scully von der Seite sieht, ist das Make-up echt schlecht mit den Narben. Ne?
Ja, das stimmt.
Also das sieht nicht gut aus, nicht nur wegen der unterschiedlichen Helligkeit, es sieht einfach wirklich aufgeklebt auf.
Ich glaube, wir haben hier echt ein Problem. Das hatten wir mal bei dem Behind the Scenes, weil sie in Florida drehen, wir schwitzen hier die ganze Zeit. Vielleicht hat dann auch das Make-up nicht so gut gehalten, weil die Leute einfach zu sehr schwitzen.
Das kann auch sein, ja.
Weil das Klima da so schlecht war. Ja, und jetzt, jetzt sagt ja Scully, naja, gut, dann brauche ich jetzt Lukas, ja.
Gut, dass der hier ist, ne? Gut, dass der diese Mission bekam, sich das hier anzusehen. Gut, dass der hier gelassen wurde, als die Sequest losgefahren ist. Gut, dass der auch beim Als Hudson hier war und die Gefangene abgeholt hat, nicht mit zurückgefahren ist. Haben wir ein Schwein, dass all diese 3 Sachen passiert sind.
Ja, weil irgendwie soll er helfen, jetzt den Reaktor zu stabilisieren, damit er wieder mehr Power bekommt. Und deshalb schaltet er jetzt die Kommunikation wieder ein, damit sie Lukas erreichen können. Aber sie erreichen nicht nur Lukas, sondern auch Hudson. Weil der ist jetzt erst, Hudson erreicht die Sequest nicht. Also er ist mit seinem Super Speed Shuttle jetzt zur Sequest gekommen, erreicht sie nicht.
Genau.
Ja. Und jetzt erzählt halt die Elaine diese U-Boot-Strahlungsleck-Geschichte und dann fahren sie wieder zurück.
Genau. Und dass das ja kein Zufall, sie glaubt nicht an solche Zufälle, dass da halt die Strahlung gemessen wurde und so und dass das jetzt da passiert, das ist einfach zu zufällig. Und sie sagte zu ihm, ja, das glaubst du auch nicht. Dann Kamerafahrt auf sein Gesicht, ne, womit er uns symbolisiert, er glaubt es auch nicht. Und dann siehst du nur, wie das Shuttle sich dreht. Wäre geil, wenn es... Es wäre super, wenn es jetzt einen Warpsprung gemacht hätte, weißt du, im Wasser.
What does your God tell you, sagt sie ihm noch. Also scheinbar ist Hudson ein religiöser Typ.
Gott meinte ich eher Darm. Also was sagt dein Darm? Also was sagt dein Bauchgefühl? So hat Darm ich das verstanden.
Was sagt dein Darm dazu?
Was sagt dein Bauchgefühl? So hatte ich das.
Also ich habe ehrlich gesagt aber nicht ganz verstanden, was Lukas, also Lukas ist ja dann dazu da, so er denkt, dass Maximilian und seine Crew ihm da helfen, die Sequest zu stabilisieren und greift deshalb ja auf die Sequest zu mit Geheimcodes, die jeder Ensign haben sollte und kann ja Dagwood erreichen, der ja, wie wir wissen, weniger Sauerstoff verbraucht als die anderen, deshalb halt noch so ein bisschen da ist. Aber ich habe ehrlich gesagt nicht ganz verstanden, was der ja jetzt machen soll.
Ja, die müssen ja irgendwie diesen Reaktor stabilisieren und der holt jetzt aus einem EMP-Torpedo irgendwie, ich denke mal, Energie raus, Energieversorgungsdingsi, dass der dann irgendwie diesen Fusionsreaktor stabilisiert. Ich bin allerdings auch kein Physiker von 2032 und kann es dir nicht so genau erklären.
Nee, alles gut. Ich war nur so, weil er macht das ja über das, was Lukas ihm sagt halt. Ne? Mhm. Die anderen sind nahezu bewusstlos im Prinzip und ihm gelingt es dadurch halt, diesen Kern zu stabilisieren. Und dann geht Lukas einfach so, ja, Sie haben übrigens die Crew gerettet, machen Sie es gut. gut, ich bin dann wieder Äpfel pflücken. Und, ja, ja. Und geht,
also,
geht.
Die Sequest ist ja raus. Wieder online. Lebensrecht ja, ja. Wird ja wieder also hochgefahren. Wieder ja. Und wir sind auf Autopilot, aber trotzdem
ja,
wieder.
Ja, aber er geht und sagt, ich gehe jetzt wieder Äpfel pflücken. Und dann sagt ja das Helferlein von Max, Scully, ja, sollen wir denn das und das? Und er sagt, nee, hier Lebenserwartung weiter Minimum. Und sagt so, hier wieder volle Strahlung. Es ist besser, in ein paar Sekunden zu verdampfen, als elendig zu ersticken und so halt. Ne? Sagt er, gönnerhaft, wie er ist. Ne? Dachte ich mir, ich wäre noch, glaube ich, da geblieben, aber dann hätte er ihn wahrscheinlich einfach festgesetzt halt, ne?
Ja. Jedenfalls, wir sehen dank der Kurzaktion auch nochmal den Maschinenraum in mehr Pracht. Mhm. Und ich fand es ganz interessant, wie Deku das so macht. Und dann haben sie ihm ein schönes Pop in die Hand gedrückt und so. Und das war irgendwie ganz flott auch gefilmt.
Ich fand den Rückgriff auf Staffel 2, Folge 1 nochmal gut. Wo ja Marias böser Masterplan war, hier die Sauerstoffreaktoren zu deaktivieren, dass nur noch die Decker atmen und überleben können. Hm. Und da hat man das ja eingeführt. Und hier ist es ja einfach so wie selbstverständlich, dass er noch rumläuft.
Hm. Naja. Also. Völlig unbeeindruckt davon halt, ne? Ja. Du brauchst immer einen an Bord, der nicht anfällig ist wie die anderen. Ne? Das haben wir schon als Star Trek-Fans, kennen wir es zu Genüge. TNG hatten wir Data für solche Fälle, ne? Aber ja, ist immer hilfreich. Ne?
Ja, und Deckard versucht ja auch da zu gucken, ob die anderen noch am Leben sind und sie aufzuwecken und ist ja dann auch ganz traurig, weil er jetzt ganz allein ist. Aber er ist nicht allein, Darwin ist noch da.
Ja,
ich fand ein bisschen süß. Eine schöne Szene, die beiden, ja.
Und da sprechen sie sich gegenseitig Mut zu, ne?
Hast du auch Angst? Ja, aber jetzt nicht mehr so viel. Ja, ich jetzt auch nicht mehr, weil die beide sich halt irgendwie haben. Aber mehr tun sie auch nicht, ehrlich gesagt, als das, ne?
Ja, und er hat ja umgedreht, geht nach
mit dem
Ecotopia,
Super Speed Shuttle.
Wird sofort festgesetzt.
Ja, sofort, aber ne? Ich habe mich bei der Szene gefragt, warum hat sie eigentlich die Knarre wieder? Sie hat an der Seite die Waffe.
Die hat
also
sie
hat
gegeben.
Er
eben.
Okay.
Ja, er gibt dir die wirklich wieder.
Mhm. Okay, aber beim dritten Mal, also aller guten Dinge sind drei. Ne? Du lässt mich ja nicht nochmal stehen. Aber genau, er fällt da zurück und wird eigentlich sofort festgesetzt, die drei. Beeindruckend.
Genau. Ja, und dann darf Scully nochmal so jetzt wirklich James Bond bösewichtartig wahnsinnig erzählen, wie er sich da irgendwie die neue Zukunft vorstellt. Und nur die Bewohner Ecotopias und deren Nachfahren werden überleben. Und vergleicht sich mit Moses, der ja auch nie das gelobte Land erreicht hat. Also da erreicht er schon Höhen. Da sollte man wirklich mal wen fragen, der sich mit Psychologie auskennt, ob der hilft. Ihm ist auch klar, dass er quasi dann auch von den Bewohnern da irgendwie vielleicht ausgeworfen wird, wenn die das erfahren, aber...
Das finde ich interessant. Das finde ich wirklich ein interessanter Aspekt, dass er nicht einfach, dass das so willenlose Sklaven oder so sind, dass er selber sagt, ja die sind damit auch nicht, die wären damit auch nicht einverstanden, aber ich zwinge sie quasi zu ihrem Glück und auch wenn sie mich danach ausstoßen und so, dann, wie du schon gesagt hast, Moses hat nie das gelobte Land erreicht und so weiter. Aber, ne, so in der Art sieht er sich, aber ich finde es trotzdem interessant halt, ne, dass er darauf rückt, dass es nicht einfach nur so seine Helfer sind und so halt, ne.
Ja, und dass er auch nicht Weltdiktator werden will.
Genau, genau. Macht es jetzt nicht besser, ne?
Also, nee.
Würde auch nicht Nein sagen, wenn die ihn fragen. Ich fand Lucas in seiner Argumentation relativ stark, war ein bisschen enttäuscht, dass Hudson nicht viel gemacht hat, ehrlich gesagt, bis es dann zu dem, dann bleibt uns in solchen Fällen, gibt es ja nur eine Lösung, Handgemenge.
Ja.
Also es ist die Exit-Lösung, bleibt nur noch, wenn du unbewaffnet bist und in der Minderheit, bleibt dir nur noch eine Option, Handgemenge, ne? Das funktioniert. Und ich habe, es ging so schnell, dass ich es übersehen habe, aber er wurde erschossen, oder?
Ich dachte, die haben die nur überwältigt.
Ich glaube auch.
Haben die nicht auch
ihn erschossen? Ich bin mir auch nicht sicher.
Weil er taucht nicht mehr auf. Also ich meinte, er hat den zweiten Handschuh an. Nein, er hat nur einen Handschuh an. Wieso? Warum hat er eigentlich einen Handschuh an? Handschuh?
Ich glaube, das soll Teil seiner Verletzung irgendwie sein, ne? Also so habe ich mir das erklärt. Dass er
vielleicht
auch nur eine total vernarbte Hand hat oder so.
Aber es hat halt Schüsse gegeben und vielleicht habe ich es auch falsch gesehen. Ich dachte, also, dass er niedergeschossen wurde und wir sehen ihn danach auch nicht mehr.
Nein, auf jeden Fall kann Lucas jetzt wieder die Kontrolle über die Sequest übernehmen, über seine Fernsteuerung, Kommando kurz. Aber alles scheint zu spät zu sein, weil sie können jetzt das nicht aufhalten, dass da irgendwie diese Kettenreaktion, die Kernreaktion hing. stattfindet. Und dann hat ja Hudson noch mal seine Rede. Nee, überleg noch mal, dir fällt noch was ein. Ja, denken Sie sich danke. Was aus.
Danke, Captain. Sie sind eine Inspiration für mich. Machen Sie mir bloß keinen Druck an der Sache. Ihr Exitplan ist, dass ich mir was einfallen lasse, ne? Ne, aber er muss auch nur 2 Sekunden drüber nachdenken und sagt, hier, ne, Graphit ist es, glaube ich, ne?
Ja.
Ein
ja,
Kernreaktor Graphit. Und das löst dann halt, wenn, also es hat bei Godzilla funktioniert, dann muss es hier auch funktionieren, würde dann diese Kette, also die Explosion verhindern, aber wo kriegen wir so viel Graphit her? Halt, ne?
Und jetzt wissen wir auch, warum Elaine dabei ist, weil sie war ja Constable in der Bergbaukolonie und jetzt kann sie einfach ihre ganzen Bergbau-Buddies anfunken, wer denn hier so ein bisschen Graphit in der Nähe hat.
Und dann ist genau so ein Frachter da, der aussieht wie der Frachter, mit dem wir Hudson kennengelernt ja. haben am Anfang. Ja. Ne? Ist das dasselbe Modell? Also es sieht so aus.
Ja. Ne? Ein bisschen kleiner, ist glaube ich mehr so diese Hauler-Geschichte. Also Hudson hat ja so ein richtig großes Ding und die sind, glaube ich, so halb so groß. Also, aber ja, das ist so das gleiche Design auf jeden Fall.
Ja, und da fand ich noch cool, da guckt der Hudson, guckt sie ja dann so ganz verliebt an, so mein Mädchen.
Ja, ja. Dann gibt es noch den Funkruf, dass sie jetzt annektiert sind, also dieser Frachter quasi im Namen der UEO halt, ne, konfisziert halt und damit machen sie sich jetzt mit einer immensen Geschwindigkeit auf den Weg.
Also die Entfernung in Geschwindigkeiten, das muss man hier komplett aussagen lassen.
Und die Sequest sieht sie auch kommen und funkt sie auch an und dann ist halt Hudson drauf und Elaine und sagen, ja hier, wir werden das Ding da reinsteuern und der Autopilot ist natürlich kaputt gegangen, wie es sich gehört, gerade eben, ne? Und deshalb, da wir geradeaus direkt reinfliegen, müssen wir aber selber noch den Steuerknüppel halten, deshalb, und beide vor allen Dingen, deshalb wird es eng werden. Ich habe erst gedacht, Gott, hoffentlich opfert sie sich nicht oder irgend sowas, weil ehrlich gesagt, dass die geradeaus keinen Autopilot haben für geradeaus fliegen, ich weiß nicht, wahrscheinlich würde das Ding auch von so treiben. Auf jeden Fall sagen sie, wir müssen uns dann schnell rausfinden, wir werden uns mit der Rettungskapsel im letzten Moment rausschleudern, wie es sich gehört. Und genau das tun sie auch. Der Frachter fliegt rein und im letzten Moment, bevor er ganz drin verschluckt ist, siehst du hinten, wie so eine kleine Rettungskapsel noch rausgeschossen wird. Und da sind unsere beiden wackeren Helden der Haupthandlung noch drin.
Ja, und das Riesenloch verschließt sich auf einmal.
Ja,
sehr zack, schnell.
Wieder dicht. Also das ging irgendwie so plupp.
Also das...
Ja, obwohl wir noch später noch hören, dass die UEO schon ein Glaser-Team geschickt hat. Ne, also.
Ja. Aber wenn das so geht, ich meine, warum legen wir unseren nuklearen Müll nicht einfach in ein Loch und machen ganz viel Graphit da drauf?
Ich schreibe schon die Mail an die Bundesregierung. Ja. Ne?
Meinst du, dann brauchen wir kein Endlager mehr in Niedersachsen?
Also, ich weiß das ja noch mit den Transporten, Castortransporter und so. Und ja, das war in meiner Schulzeit schon heißes Eisen hier. Ne?
Dann kommt ja Elaine nochmal zu Hudson. Er bietet ihr den alten Job an oder die UEO bietet ihr ja ihren alten Job an, wieder Constable in einer Bergbaukolonie zu werden. Und da lehnt sie aber ab. Also die findet ihr Beraterdasein für die japanisches Außenministerium besser. Und dann verabschieden sie sich ja so quasi. Und jetzt kommt nochmal die Szenen mit Tony und Henderson. Wo er auch erzählt, dass er jetzt ja hier Deckoffizier ist, ja, also ein bisschen befördert wurde, da freut sie sich ja auch mit ihm. Und dann erzählt er ja so eine Geschichte, wie sein Vater Donutbäcker war und sie aber ihn trotzdem sich immer um ihn gekümmert hat und öffnet sich da so ein bisschen Henderson gegenüber, ja. Und sagt ja, er will nicht unter Fremden sterben, das war ja so, also jetzt.
Genau, also nicht, dass man nichts über ihn, genau, nichts wusste. Er sagte, wenn ich irgendwann mal in Shuttle steige und wegfliege, dann möchte ich nicht unter Fremden gestorben sein oder halt, dass man mich nicht als Fremden sieht, den man, also als Person, von dem man eigentlich nichts weiß halt, ne?
Gut, dass da Ford nicht in der Nähe war, der war ja letztes Mal schon total eifersüchtig. Als sie ihm da Lesen beigebracht hat.
Der hatte diese Bäckergeschichte, hast du doch nicht geglaubt, Mensch. Er wollte nur sagen, dass er Brot machen kann. Brot!
Ja, und dann irgendwie die Sequest wurde klar gemacht, repariert. Lukas repariert die IT. Ich hoffe auch mal die Sicherheitslücken.
Das sagt er aber. Er sagt, ja. ich verschlüssel das jetzt alles, sagt er. Passwort 1A, 2B, 3C.
Und damit ist die Folge vorbei. Sehr schön.
Ja. Kurzweilig, ne?
Mhm.
Entfernung spielten keine Rollen.
Ja, Gregor, was sagst du? 1 bis 4 Delfine kannst du vergeben?
Ach, ich, muss sagen, ich fand die Folge doch eigentlich ganz schön. Ich finde es schön, dass mit Max Scully nochmal jemand zurückgekommen ist, den wir schon gekannt haben. Ich fand, war eine ausreichende, es war so ein bisschen Moral mit drin und ein bisschen übertriebene Weltvernichtungsfantasie eines 60er Jahre James Bond Bösewichten. Ich fand die Geschichte mit dem Rückgriff auf Brody sehr, sehr schön. Der Rest, ja, da muss man halt mit leben. Ich fand es toll, den Maschinenraum gesehen zu haben. Ich fand es toll, dass wir mal bei ein bisschen Ernte uns ansehen durften und so. Also ich habe mit der Folge, sie ist überraschend kurzweilig, durchaus Spaß gehabt. Da kann ich auch über so Sachen, über den unsichersten Computer der Welt und so hinwegsehen oder die mangelnden Entfernungsplausibilitäten, die wir hier haben. Deshalb muss ich schon sagen, ich bin da schon bei 3, 4 ist das Maximum, ne, oder?
4 ist das Maximum.
Ja. 4 ist das Maximum, ja, also so, ja, mit viel Goodwill sind es 3, weil ich doch ein paar Dinge ganz schön an der Folge finde. Wie gesagt, Jonathan Banks ist eine Bank. Das ist ein toller Schauspieler und ich freue mich immer, den zu sehen. Und der spielt die Rolle auch gut. Man muss es halt mit dem Augenzwinkern so ein bisschen sehen halt. Und es ist so ein bisschen schade, dass einige Figuren sehr chronisch unterbesetzt sind hier, wie hier Fredericks beispielsweise. Ich finde auch Hudson hat nicht wirklich viel zu tun und so. Es ist ja sehr auf Lukas Schultern alles. Na, aber das ist schon okay. Deshalb ich bin absolut unterhalten worden von dieser sehr kurzweiligen Folge. Und das reicht mir irgendwie im Moment bei dem Status der Serie schon. Und deshalb bin ich da durchaus bei 3. Delfin.
Ja, da gehe ich mit, weil es war eigentlich wieder so eine richtig schöne Siegesfolge. Wir haben neue Sachen gesehen, also mit der neuen Kolonie und halt dem Maschinenraum. Und wir hatten tolle Interaktionen zwischen den Crewmitgliedern auch wieder. Und auch hier dieses Hudson-Elaine-Gespann finde ich mittlerweile ganz gut. Weil sie halt nicht das Trop auch erfüllen, ach naja, da verlieben wir uns halt doch wieder und dann kommen, kappeln sich und gehen wieder. Mhm. Und wie sich kappeln, finde ich eigentlich ganz gut.
Ja.
Und die hatten halt auch wieder so einen crazy, verrückten Bösewicht, was ja auch so typisch Sequest ist, also mit den verrückten Wissenschaftler, der im Eis eingefroren war. Dieser Typ da, der ein Unterwasserhotel gebaut hat, nur um diese Leute da zu kidnappen. Und also das passt eigentlich komplett.
Was für ein Aufwand, ne?
Ja. Das passt super zur Serie. Also ich bin sogar bei 3,5. 3 Delfine, 1 Zwergdelfin. Hm. Und Patrick?
Ja, ihr habt vollkommen recht. Also ich fand das auch super kurzweilig. Entfernung, mein Gott, Zeiten, was machen wir schon? Ich meine, man kann sich auch fragen, wie die da in 10 Jahren so große Bäume in ihre Kolonie haben wachsen lassen. Völlig egal. Ich fand das auch richtig rasant und eigentlich war auch zu viel Action drin, aber es hat dem Ganzen auch viel Spaß gegeben. Ich würde sonst auch 3 Delfine geben, aber für den Maschinenraum gebe ich auch 3,5. Also 3 Delfine und 1 Zwergdelfin.
Mhm. Sehr schön.
Spaß.
Ja, ich glaube, das ist auch mit einigen der besten Folgen jetzt.
Ja, ich glaube zum Beispiel auch diese Elaine, wenn die Staffel länger gewesen wäre, die wäre dann jetzt als Kopfgeldjägerin auch irgendwie nochmal wiedergekommen oder so.
Das glaube ich auch, ja. Aber ich befürchte, wir sehen den Maschinenraum nie wieder.
Ja, mal gucken.
Ich glaube, da hast du recht. Ja, und ich habe auch bei den Meeresfakten mal so ein bisschen gesucht, was so ein bisschen zur Folge passen könnte. Und ja, die Crew hatte ja Sauerstoffmangel und nicht nur der Crew droht Sauerstoffmangel, sondern auch uns, zumindest laut Agenturmeldung von Anfang September, weil da war so der Headliner Klimakrise, wohl häufigster Organismus droht Extremschwund. Und da ging es wieder um das Phytoplankton, das hatten wir ja schon mal, dass sie etwa so ein Fünftel und des neu entstehenden Sauerstoff im Meer produziert wird und nicht von den Bäumen an Land. Und der größte Organismus ist da Prochlorococcus, also ein Cyanobakterien. Und da wurde jetzt veröffentlicht im Fachjournal Nature Microbiology. Da hat man so verschiedene Fahrten unternommen in der Karibik und hat so Organismen eingesammelt und hat dann auch mal untersucht, wie die denn so mit veränderten Temperaturen umgehen können. Weil wir haben ja jetzt auch schon dieses Jahr wieder gesehen, dass der Ozean sich immer weiter erwärmt. Und dann kam raus, bis 28 Grad geht's noch ganz gut. Aber alles, was höher ist, also über 30 Grad, dann vermehren die sich nicht mehr und auch das Wachstum wird geringer. Und ab 31 Grad sinkt das dann sehr steil ab. Also sind wir dann außerhalb der optimalen Wachstumsbedingungen für diese Prochlorococcus-Bakterien. Und dadurch, dass es halt ein sehr kleiner Cyanobakterien sind, haben die nicht ein sehr großes Genom, wo die dann irgendwie durch genetische Anpassung sich vielleicht an diesen Hitzestress anpassen könnten, so dass man jetzt denkt, okay, wenn jetzt das Meer sich weiter erwärmt, dann gehen diese kaputt oder wandern mehr so Richtung dieser kälteren Meeresgebiete, also Richtung der Pole, und dass dann diese Meere in den Tropen und Subtropen, also so Karibik und so, dann mehr so einem toten Gebiet werden, weil wir wissen ja, das Phytoplankton steht ja am Anfang dieser Meereskette. Man hat noch nicht wirklich eine Lösung dafür. Es gibt noch eine andere Cyanobakterium-Art, Synecoccus, die könnten vielleicht dann diese Lücke übernehmen, oder wir haben dann wirklich tote Ozeangebiete, wie wir es in der letzten Folge hatten. Also, alles nicht gut.
Nee.
Alles nicht gut. Nicht nur die Korallen gehen kaputt, wenn das Wasser wärmer wird, sondern jetzt auch noch das Phytoplankton.
Ja, müssen wir wohl so eine Unterwasserkommune gründen.
Ja.
Bleibt nichts anderes übrig.
Ja.
Bleibt nichts anderes übrig. Ja, ich würde sagen, tauchen wir wieder auf. Wir haben den Weltuntergang gerade noch so abgewendet.
Yay.
Yeah. Und Gregor, du hast ja noch einen schönen Vorschlag für unsere Spotify-Playlist.
Ja, nachdem ich alles mit Kaperfahrt schon auf eurer Playlist gefunden habe, wahrscheinlich habe ich das sogar mehrfach schon versucht einzureichen, habe ich mir gedacht,
das ist auch von dir,
tatsächlich. Ja, das ist, Gott, das macht es besonders gut. Habe ich mir gedacht, was ist denn mit R.E.M. mit End of the World?
Ja.
Ne? Is the end of the world? Ja, es passt doch so schön zu der Folge. Mehr, und das dachte ich mir, das ist doch ein schöner Song und es passt auch inhaltlich ganz gut zu dieser Folge.
Ja, yeah. I feel fine.
Das finde ich sehr gut, weil Automatic for the People ist, glaube ich, das meistgehörte Album von mir ever.
Mhm. Ja, ist auch großartig.
Also das lief bei mir hoch und runter in Teenagerjahren, jungen Erwachsenenjahren.
Ja, auf jeden Fall. Es ist super. Es ist großartig.
Ja, total.
Ja. Kann ich noch was loswerden?
Ja.
Immer.
Ja, ich, sehr schön, sehr schön. Weil ich wollte mich bedanken, weil ich bin ja im Prinzip jetzt das letzte Mal jetzt im Darwin-Pod.
Ah, mal gucken.
Also zumindest jetzt geplant, und ich wollte mich bei euch bedanken. Es ist immer schön, bei euch dabei sein zu können, also euren Podcast zu hören. Ich bin euch sehr, sehr dankbar, dass ihr der Sequest audiomäßig ein Denkmal gesetzt habt und dass man auch mal dabei sein durfte. Und ich habe mich immer wohl und gut aufgehoben gefühlt bei euch und lausche auch ansonsten euren Folgen sehr gerne. Hoffe auf ein Nachfolgeprojekt, sage ich jetzt einfach mal so, und finde es wirklich toll, was ihr hier aufgezogen habt und gemacht habt, und da möchte ich mich ganz, ganz doll für bedanken und meine Wertschätzung vom Boden des Meeres ausdrücken. Nur so wollte ich euch mal sagen.
Ja, vielen lieben Dank.
Gregor.
Ja, ich dachte, ich werde mich jetzt wandern.
Dankeschön.
Würde ich jetzt mehr zu sagen, wenn das nicht an anderer Stelle schon geplant wird.
Na, man kann ja noch hoffen.
Genau.
Ja. Sehr schön. Wir danken dir.
Ja, vielen, vielen Dank.
Ich weiß gar nicht, wie man jetzt noch den Abwinterkurs machen.
Kontaktiert uns auf bluesky @darwinpod, auf Mastodon @darwinpod oder per E-Mail darwinpod@web.de. Sehr gern.
Ja, und ein paar Folgen haben wir ja noch. Genau. Also ein bisschen Sequest ist noch. Ein, zwei, drei kleine Filmchen haben wir ja auch noch zu besprechen.
Ja,
demnächst
wir
gehen wir auf Kreuzfahrt. Also ein bisschen könnt ihr uns noch hören, und ich hoffe, ihr bleibt uns gewogen und schaltet auch das nächste Mal wieder ein, wenn wir wieder auf Kaperfahrt gehen oder in eine Unterwasserkolonie. Lassen wir uns überraschen, was kommt. Also danke, dass du mit uns mitgefahren bist, Gregor. Es war wie immer schön, dass du da warst.
Danke, danke.
Hat sehr viel Spaß gemacht.
Definitiv.
Und dann macht's gut und bye bye.
Tschüss.
Tschüss. Thank you.